Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Abstand ist die neue Nähe. Aus Rücksicht auf besonders gefährdete Gruppen müssen alle ihre sozialen Kontakte einschränken. Aber wie lange lässt sich ein solcher Zustand durchhalten, auch angesichts der ökonomischen und sozialen Kosten? Über das Haltbarkeitsdatum der Rücksichtnahme spreche ich nun mit Peter Dabrock. Er ist der Vorsitzende des Deutschen Ethikrates und er ist evangelischer Theologe. Guten Tag, Herr Dabrock.
Guten Tag, Frau Florin.
Ja, an politischen Entscheidungen sind gerade viele beratend beteiligt. Die Virologen, die Ökonomen, die Bildungsexperten. Sie haben heute auch noch einen wichtigen Ethikrat-Termin, haben Sie mir im Vorfeld verraten. Was steuern die Ethikerinnen und Ethiker jetzt bei?
Ja, Distanznahme in einer wirklich extrem schwierigen Diskussion gesellschaftlichen Lage, wo wir einfach aufpassen müssen, dass wir jetzt die Probleme sehen, aber auch schauen, dass wir über den jetzigen Tag hinaussehen. Und es sind natürlich gravierende Fragen angesprochen, von der Rettung von Leben unter begrenzten Ressourcen bis hin zu den Solidaritätsressourcen in der Gesellschaft. Wie viel haben wir davon?
Was sind Solidaritätsressourcen in der Gesellschaft?
Naja, wir sehen ja derzeit, und ich glaube, das muss man auch erstmal unheimlich anerkennen, was für eine Bereitschaft in der Gesellschaft besteht, unser gewohntes Leben fast auf Null zu fahren. Also das, was uns alles lieb ist, von den Fußballspielen zu Konzerten und ich weiß nicht was in der Freizeit, einfach das nicht mehr tun zu können. Und zu sagen, das tun wir, weil eine begrenzte Gruppe in der Gesellschaft großen Risiken ausgesetzt ist. Denn es ist ja so, dass offensichtlich bei 95% es relativ milde verlaufen würde. Wir sagen aber, das wollen wir nicht, dass ausgerechnet die Alten, die chronisch Kranken, Schwache, dass die sozusagen abgehängt werden, sondern dafür fahren wir das alles runter. Und das finde ich wirklich großartig. Aber wenn daraufhin dann die Gesellschaft irgendwann zusammenbrechen würde, dann ist auch niemandem mehr damit gedient. Und das auszutarieren, ja, und wen trifft dieser Shutdown der Gesellschaft? Auch darüber müssen wir ja jetzt reden, müssen wir ehrlich sein miteinander. Das ist das, was uns bewegen muss.
Dann seien Sie doch bitte jetzt ganz ehrlich und nennen einmal andere Gruppen, die von diesem Shutdown besonders betroffen sind, die vielleicht auch besonders verletzlich sind und über die nicht so viel öffentlich gesprochen wird.
Naja, es sind ja immer Geschichten, die auch in den Medien laufen. Das fängt an, dass jemand seine demente oder vielleicht sogar auch seine sterbende Angehörige in einem Pflegeheim nicht mehr besuchen kann, weil dort ein Besuchsverbot gilt. Das gilt für Menschen, die nicht mehr zu ihren Therapeuten kommen, weil aus welchen Gründen das eben jetzt eben auch unter den verschärften Bedingungen nicht möglich ist und die vielleicht die Gefahr haben, dass sie zurückfallen in eine Alkoholkrankheit oder irgendeine andere Krankheit. Das kann im Krankenhaus sein, wenn bestimmte Therapien, das klingt immer, es ist ein elektiver Eingriff. Das klingt so, als ob man das so wahlmäßig wollte, sondern das sind ja auch meistens medizinische Indikationen, bei denen man nur nicht genau weiß, ob man es heute oder in 4 Wochen tut, aber die doch dringlich sind. Ja, und das ist natürlich auch, wenn Familien nicht privilegiert leben, sondern in einem engen Milieu zusammenleben, dass dann möglicherweise irgendwann Aggressionen steigen können. Also das könnte man noch eine Menge weiter führen. Und das sage ich nicht, um zu sagen, es ist nicht toll, was gerade gemacht wird. Ja, es ist toll, was gemacht wird. Aber wenn diese Gruppen leiden oder wenn die vielen Freiberufler um ihre Existenz fürchten müssen und dann auf großen Schulden irgendwann hängen, sodass man schon sagt, werden die auch großartigen Rettungspakete, die angedacht sind, werden die immer noch tragen. Das sind alles Dinge, über die wir ehrlicherweise auch reden müssen.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann geht es ja jetzt im Ethikrat auch darum, dass Sie Vorschläge erarbeiten, wie diese Ressource an Rücksichtnahme und an Solidarität noch möglichst lange halten kann, ohne dass man die Gruppen gegeneinander aufrechnet. Habe ich das richtig verstanden?
Naja, wir sind der Bundesgesundheitsminister hat uns schon vor einigen Tagen gebeten, dass wir uns über die Maßnahmen und auch die Grenzen der Maßnahmen Gedanken machen. Da sitzen wir in großer, großer Intensität dran. Aber bevor der Ethikrat nicht ein Papier verabschiedet hat, hat er es nicht verabschiedet. Und deswegen weiß ich nicht, was am Ende rauskommt. Aber wir sitzen mit Hochdruck
Aber wir
dran.
können ja über die Abwägungen sprechen, die Sie da treffen müssen. Und wie lässt sich denn vermeiden, dass die eine verletzliche Gruppe oder in der Fachsprache heißt das oft die vulnerable Gruppe gegen die andere ausgespielt wird oder aufgerechnet wird? Also der Suchtkranke
Ja,
gegen den besonders
ich glaube, ich, also
Corona-Gefährdeten.
jetzt unabhängig vom Ethikrat, sozusagen will ich als einfach Ethiker Peter Dabrock da antworten. Da sieht man ja einfach genau, was Sie gesagt haben, dass wir verschiedene vulnerable Gruppen haben. Verschiedene vulnerable Gruppen, die sozusagen an die Gesellschaft den Appell richten, es helft uns, hier ist Solidarität geboten. Jetzt haben wir, glaube ich, gerade den Punkt, wo wir alle sagen, ich habe eine Umfrage heute gehört, 95% finden es richtig, dass wir sagen, lassen wir diesen Shutdown jetzt erstmal eine gewisse Zeit laufen, damit wir über diese gefährliche Zeit am Anfang kommen, dass die Kapazitäten erhöht werden können, sodass wir eben die Kurve abflachen können, damit es nicht zu solchen schrecklichen Situationen wie in Italien und Spanien kommt. Aber, und das, glaube ich, ist zunächst erstmal der Punkt, wir müssen anerkennen, dass Solidarität auch bei solchen Solidaritätskonflikten ein Zeitindex eine Rolle spielt, ja? Dass man eben nicht sagt, wir stecken alle Solidarität, die wir haben, nur in eine Gruppe, sondern dass wir dann zunehmend sehen, wenn andere Gruppen gefährdet werden, dass dann eben auch wieder eine stärkere Balance in der Solidarität stattfindet. Und ich glaube, da kommt auch den Medien eine wichtige Funktion zu, auch den sozialen Medien, dass deutlich wird, dass es diese unterschiedlichen Solidaritäten und auch Bedürftigkeiten gibt und auch Konflikte gibt. Und das soll nicht dienlich, das ist mir ganz wichtig, dass hier sozusagen ein Kampf der einen gegen die anderen aufgeboten wird, sondern dass wir so ehrlich miteinander umgehen, dass wir auch das, was wir an wichtigen, aber eben auch knappen Gut Solidarität haben, auch einigermaßen fair verteilen.
Die Bundeskanzlerin hat die Formulierung geprägt in der vergangenen Woche. Wir sollten vernünftig sein, aber auch herzlich. Wenn man aber jetzt an die wirtschaftlichen Folgen zum Beispiel erinnert oder eben auch an diesen sozialen Preis, den Sie da genannt haben für bestimmte Gruppen, dann gilt man ja im Moment als herzlos. Wie lange meinen Sie, geht das noch? Was ist der Zeithorizont, den Sie vorhin angesprochen haben?
Ja, ich glaube, das ist erstmal, ich möchte den Punkt aufgreifen, den Sie genannt haben, dann gilt man als herzlos. Ja, ich glaube, es muss allen klar sein, dass wir es immer, selbst wenn wir mit der Gruppe jetzt der Corona-Krankheit, Kranken oder darüber reden und wenn wir über andere Gruppen reden, da stecken immer Menschen hinter. Ja, das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir uns in dieser Situation bewusst machen, es sind Menschen, es könnte mein Bruder, es könnte meine Schwester, meine Frau, mein Kind sein, ja, dass mein Freund, dass diese Dimension deutlich wird. Und vor dem Hintergrund gibt es einerseits eine Verpflichtung der Solidaritätsgeber, über die eigenen Möglichkeiten nachzudenken. Und es gibt sicher auch einen Punkt, der, ich will es mal ganz, ganz vorsichtig formulieren, der Solidaritätsnehmer zu sagen, wie lange kann diese Solidarität, die mir gilt, so an mich kommen, dass dadurch andere nicht gefährdet werden. Das hat jetzt die ehemalige Verfassungsrichterin Weimer-Lübbe, nein, Entschuldigung, das ist die Philosophin Gertrude Lübbe-Wolf in einem Beitrag jetzt geäußert, wo sie eben auch in Erwägung gezogen hat, dass möglicherweise auch die Älteren eben in eine Selbstquarantäne gehen müssen, wenn diese lange Solidarität so nicht mehr zu halten ist.
Sie sind auch Theologe. Ist man da oder sind Sie in der Versuchung, jeder Krise und damit auch dieser Krise einen Sinn zu geben?
Ach, ich würde sagen, als Mensch ist man ja immer geneigt, allen Dingen einen Sinn abzugewinnen, weil das ja auch Zukunft eröffnet. Aber ich glaube, man muss auch aufpassen, dass man uns nicht als Menschen, die wir ja damit ja auch immer krummes Holz auf rechter Gang sind, dann auch überfordert. Das heißt, es gibt bestimmt einige Dinge, die wir lernen können aus dieser Krise. Gegenwärtig habe ich den Eindruck, viele der Dinge, die uns in den letzten Monaten auch politisch beschäftigt haben, wirken fast wie Peanuts. Ob wir das über die Krise hinwegtragen, das wollen wir schauen. Mir wäre vor allen Dingen wichtig, dass uns jetzt plötzlich mal deutlich wird, guck mal, wen haben wir denn wirklich als systemrelevante Kräfte und wen können wir vielleicht noch mehr schätzen und anerkennen und das nicht nur symbolisch, sondern wirklich auch finanziell. Also das wäre zum Beispiel für mich eine Lehre.
Vielen Dank, Herr Dabruck. Mit Peter Dabruck vom Deutschen Ethikrat habe ich über Solidaritätsressourcen gesprochen.